90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de. Die Premier League Analyse gibt's bei uns am Heiligabend quasi als Bescherung mit mir, mit Malte Asmus und natürlich mit Chris McCarthy von 90 Plus. Hallo Chris.
Hallo.
Ja, und eine schöne Bescherung gab es auch für die Teams in der Premier League. Beispielsweise, wenn man Liverpool heißt oder Manchester City. Für die eine schöne, für die andere eher die böse Bescherung. Zum Beispiel für Manchester City, denn die kriegten dann kurz vor Weihnachten zu Hause auf die Mütze, verloren mit 2:3 zu Hause gegen Crystal Palace, gegen einen eigentlichen Abstiegskandidaten. Das war eine Niederlage, die nicht unbedingt allkalkuliert war, Chris, und die zunächst auch gar nicht möglich schien, denn das Spiel war eigentlich ein typisches Spiel, in dem die Citizens erstmal wieder richtig schön und relativ bequem den Ton angaben.
Ja, auf jeden Fall. Also nach den ersten 10 Minuten, 15 Minuten dachte man wirklich, dass City hier einfach problemlos durchmarschieren würde. Gab direkt einige Chancen durch Delf und Sané und City absolut dominant. Crystal Palace hatte Mühe, hinterherzukommen. Und dann ging Manchester City auch nach 27 Minuten folgerichtig durch einen Kopfball von Ilkay Gündogan in Führung.
Genau, Gündogan traf zum 1:0 und dann setzte wieder das ein, was City in den letzten Wochen öfter passiert ist. Sie wurden etwas passiver, nahmen den Fuß vom Gas.
Ja, wie du sagst, nicht das erste Mal, ganz seltsam, sobald die Führung da ist, wird City irgendwie ein bisschen zu bequem. Und das sind dann so die Momente, bei denen die Gegner wirklich ihre Chance wittern. So war es auch bei Crystal Palace. Die Eagles zuvor total ohne jegliche Chance. Dann kam wie aus dem Nichts quasi das 1:1 nur 6 Minuten nach dem Tor der Citizens durch Jeffrey Schlupp. Und zu dem Zeitpunkt merkte man schon, dass City wirklich sehr passiv wird. Man kam da überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Und so konnte sich dann Jeffrey Schlupp gegen auch einen sehr passiven Kyle Walker durchsetzen und trocken zum 1:1 abschließen.
Genau, ein Flachschuss aus halb linker Position, der ging dann ins Tor und da stand es dann nur noch 1:1 aus Sicht der Citizens. Und über Walker, über den sprechen wir nachher nochmal, denn der hatte noch eine Szene, die letztlich zu dieser Niederlage mit beigetragen hatte. Aber zunächst einmal gab es dann plötzlich das 2:1, erst aus dem Nichts das 1:1 und dann irgendwie auch aus dem Nichts das 2:1, aber das war ein sehr sehenswertes 2:1. Ein Standard des Gegners von City nicht richtig geklärt und dann kriegt Townsend den Ball richtig wunderschön auf den Fuß.
Ja, absolutes Traumtor. Ich glaube, aus circa 30 Metern war es, abgezogen in den Winkel. So einen macht er wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben und dann auch noch gegen City zum 2:1, nur 2 Minuten nach dem Ausgleich. Klar, sowas kannst du natürlich nicht verteidigen, aber wie du angedeutet hast, die Situation davor musst du einfach besser entschärfen. Da haben die Citizens den Ball nicht richtig geklärt bekommen und so hatte Townsend überhaupt die Chance, so einen Pfund abzulassen. Und so ging Palace, auch wenn es nur wenige Minuten waren, irgendwie gar nicht so unverdient in Führung, denn da merkte man, die Eagles werden selbstbewusst und City war einfach komplett eingeschlafen.
Und letztlich ging es nach der Pause auch so weiter. City kam nicht unbedingt hochmotiviert aus der Kabine, weiter so ein bisschen pennt und das rächte sich dann wieder, weil zum Beispiel auch Kyle Walker dann nochmal wieder nicht auf dem Posten war.
Ja, richtig. Ich dachte eigentlich auch, dass City jetzt ganz anders aus der Halbzeit kommen wird, doch es ging einfach genauso weiter und die Eagles dachten sich wahrscheinlich, das müssen wir ausnutzen, vielleicht noch eins draufsetzen. Sehr mutiger Angriff über den sehr starken jungen Rechtsverteidiger Wan-Bissaka, der da flanken. Townsend trifft per Kopf, glaube ich, war es nur den Pfosten und bei der Situation direkt danach versucht Walker die Situation irgendwie zu entschärfen, aber grätscht dabei komplett stümperhaft seinen Gegenspieler um und ja, total ohne Bedrängnis und somit gab es dann Strafstoß, den Milivojevic dann zum 3:1 verwandelte.
3:1 führt der Gegner also im Etihad, das gab es auch lange nicht, dass die Citizens so mit dem Rücken zur Wand stehen. Pep Guardiola wurde hinterher dann natürlich auch in der Pressekonferenz nach Kyle Walker befragt und wie er denn dessen Leistung einschätzt. Pep sagte das.
He will learn. We will learn about that situation for the knockout stages and important games to improve on that. But of course, here is not what happened for Kylie. So everybody is involved in that. Everybody. So just improve on that. So improve for the next future. Don't happen these kind of situations.
Sie haben noch eine ganze Menge zu lernen und er nimmt dann auch Kyle Walker ein bisschen mit aus der Verantwortung, weil er die ganze Mannschaft letztlich mit reinnimmt und die war ja auch dann weiter gefordert. Sie hat dann auch versucht, noch was zu machen, aber so richtig geordnet, so richtig Citizen-like war das nicht.
Nee, überhaupt nicht. Klar, der eingewechselte De Bruyne, der strahlte noch ein bisschen Kontrolle aus, aber es war ganz ungewohnt für Manchester City, für eine Guardiola-Elf, dass die Angriffsbemühungen so kopflos waren. Also man sah, dass die Jungs das probierten, wieder ins Spiel zu kommen, aber wie gesagt, die Angriffe, das war überhaupt nicht durchdacht. Es gab hohe Bälle in den Strafraum, es gab Weitschüsse. Der eine oder andere davon war auch etwas gefährlich, aber diesen Kombinationsfußball, den City so prägt, den konnten wir da überhaupt nicht erkennen. Und man muss auch fairerweise sagen, das lag auch an Crystal Palace. Hodgson hat seine Mannschaft da toll eingestellt und die Jungs, die hielten wirklich wacker dagegen, verteidigten konsequent und sehr, sehr diszipliniert. Und dadurch geht es nicht nur auf die schwache Form der Citizens zurück.
Und die Citizens insgesamt in dieser Saison, ist das noch nicht diese Dominanz, die sie auch sonst ausstrahlten? Das war dann öfter zu sehen. Jetzt ist es dann auch mal richtig in die Hose gegangen. Wie würdest du es insgesamt jetzt für ihre Ambitionen einschätzen? Wir kommen ja gleich zu Liverpool, können jetzt aber schon mal sagen, 4 Punkte liegt man jetzt hinter Liverpool. Am 3. Januar ist ja dann das direkte Aufeinandertreffen. Das ist jetzt natürlich keine super Voraussetzung für Manchester City. Es kommen ja auch noch dazwischen noch Spiele. Also da kann sich ja noch ein bisschen was ändern. Aber aktuell Momentum bei City?
Ja, du hast absolut recht. City macht einem so ein bisschen Sorgen, gar keine Frage. Wir haben ja auch schon die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass man eben trotz der Resultate gar nicht so überragend aussah zwischendurch und immer wieder mit der Konstanz und vor allem mit der Konzentration über 90 Minuten zu kämpfen hatte. Wer weiß, wie das jetzt weitergeht. Ich traue City absolut zu, sich wieder jetzt in den Griff zu bekommen und sich wieder festzuspielen, einzuspielen und wieder die Konzentration ganz hoch zu fahren. De Bruyne kommt ja jetzt auch noch wieder in die Startelf zurück allmählich. Ich würde City natürlich auf keinen Fall abschreiben, aber es macht natürlich etwas Sorgen, denn ich muss wirklich sagen, nach dem Jahr, letzte Saison, hätte ich nicht gedacht, dass City in diesen Bereichen aktuell so Probleme hätte.
Dann gucken wir auf Liverpool, die natürlich davon auch profitiert haben, dass die Citizens verloren haben. Die haben nämlich wieder vorgelegt. Freitagabend bereits in Wolverhampton 2-0 gewonnen. In einem Spiel, das aber auch nicht zunächst so gut für Liverpool lief. Wolverhampton hat wirklich stark angefangen.
Ja, super Anfangsphase der Wolves und wir haben ja schon öfter über Wolves gesprochen, dass das ein wirklich unangenehmer Gegner ist, weil sie spielerisch wirklich sehr, sehr stark sind. Aber die Wolves hatten das gleiche Problem wie schon über die gesamte Spielzeit zuvor. Trotz guter Chancen, die man sich herausspielte, war man sehr verschwenderisch vor dem Tor. Das Pressing der Wolves war sehr effektiv. Liverpool hatte damit große Probleme. Dadurch wurden einige Chancen eingeleitet. Fabinho sah einmal schlecht aus, Alisson ließ einmal gefährlich abprallen. Aber wie gesagt, Wolverhampton bekam es nicht hin, in den ersten 15 Minuten das in Tore umzuwandeln.
Und das rächt sich dann natürlich, wenn du auf eine Mannschaft triffst, die auch über so individuelle, starke Spieler verfügst, wie zum Beispiel Mo Salah. Der hat dann zugeschlagen, war irgendwie ein Geistesblitz der Reds, ein Freistoß sehr schnell ausgeführt. Und dann ist Salah natürlich auch momentan in einer Form, wo er dann solche Vorlagen auch letztlich verwandelt.
Ja, auf jeden Fall. Wirklich absoluter Geistesblitz. Wolverhampton wird sich sehr ärgern, dass man so in Rückstand ging. Liverpool führt den Freistoß, wie gesagt, blitzschnell aus und Fabinho setzt sich dann da herrlich durch und bringt den Ball in die Mitte und Salah wieder mit einem sehenswerten Abschluss eiskalt verwandelt zum 1-0. Und ja, das macht dann eben diese individuelle Klasse aus, wie du sagst, dass man dann einfach auch da zur Stelle ist. Und das zeichnet auch Liverpool in dieser Saison aus, dass man immer wieder so eiskalt zuschlägt und mit solchen Situationen seinen Gegner wirklich so ein bisschen überrumpelt.
Aber die Wolves zeichnet eben das aus, was du von der Anfangsphase schon erklärt hast. Die waren jetzt dann erstmal natürlich geschockt durch diesen Gegentreffer quasi aus dem Nichts, aber haben dann wieder letztlich da angeknüpft, wo sie am Anfang mit gestartet haben. Nur leider aus ihrer Sicht dann auch damit, dass sie eben dann diese Chancen einfach zu sehr verschwendet haben.
Genau, richtig. Wolverhampton zeichnet zwei Sachen aus. Nicht nur das Spielerische, sondern auch die Mannschaft hat einen tollen Charakter. Das ist auch die Arbeit des Trainers und man fand relativ schnell wieder zurück, wollte sich wehren, aber wie gesagt, die letzte Präzision in den Angriffen fehlte dann, die letzte Konzentration auch. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Liverpool auch hier ein Tick abgezockter ist als in den letzten Jahren. Ein Tick ist gut, man wirkt sehr souverän. Da hinten hat man jetzt ein wahres Bollwerk und trotz des ein oder anderen Fehlers, der weiterhin vorhanden war, wurde man nicht bestraft und das lag, wie gesagt, an beiden Sachen. Zum einen, wie gesagt, Wolverhampton zu verschwenderisch und zum anderen, dass Liverpool hinten einfach deutlich besser aufgestellt ist und diese ganz großen Top-Chancen nicht zustande kamen.
Und hinten blieben sie dann natürlich auch in der zweiten Hälfte weiter gut aufgestellt. Virgil van Dijk, den muss man da natürlich hervorheben und den muss man auch deshalb hervorheben, weil der nicht nur hinten abräumte, sondern dann auch vorne in der 68. Minute parat stand, als Mo Salah ihn schön bediente.
Ja, hervorragende Vorlage, muss man an der Stelle auch mal sagen. Toll in Szene gesetzt von Salah und Van Dijk. Da konnte man erkennen, dass er auch nicht der typische Innenverteidiger ist. Der hat eine tolle Technik für einen Verteidiger und verwandelte da zum 2:0 wirklich in der Manier eines Topstürmers. Und ja, es war die Entscheidung. Zuvor in der zweiten Halbzeit merkte man, dass Wolverhampton so ein bisschen die Ideen ausging. Es wurde nicht mehr ganz so gefährlich für die Reds, die das wirklich dann sehr, sehr souverän im Stile einer Spitzenmannschaft wirklich verteidigten und dann runterspielten.
Im Stile einer Spitzenmannschaft, aber auch im Stile eines englischen Meisters, zumindest eines Herbstmeisters.
Ja, und das absolut verdient. Und man muss wirklich sagen, dieses Spiel gegen Wolverhampton, es war ein sehr schweres Spiel, denn die Wolves, die waren zuletzt gegen die Top-6-Mannschaften ziemlich erfolgreich, gerade zu Hause ein sehr unangenehmer Gegner. Und das ganze Spiel war einfach sinnbildlich für die Saison des FC Liverpool. Es war keine berauschende Leistung und das ist jetzt wirklich keine Kritik, sondern es war eine sehr reife, kontrollierte Leistung, eine sehr souveräne Leistung, in der man dann einfach ohne Zweifel diese 3 Punkte mit nach Hause nimmt. Und es zeichnet einfach die Reds in der aktuellen Spielzeit aus und das macht sie auch so gefährlich für den weiteren Saisonverlauf.
Nun wissen wir aber ja, der Weihnachtsmann ist kein Osterhase. Das hat Uli Hoeneß ja vor ein paar Jahren mal erklärt. Deshalb nochmal Ball natürlich die flach halten. Ich denke, Jürgen Klopp mit seinen Jungs wird das auch machen und dann weiter in Richtung Saisonende schielen, aber das alles Schritt für Schritt. Apropos Weihnachtsmann, apropos Osterhase, bei Manchester United fielen am Wochenende offensichtlich Weihnachten und Ostern quasi auf einen Tag, denn nach der Trennung von José Mourinho hat ja jetzt Ole Gunnar Solskjaer übernommen, der Bayern-Schreck, der Killer mit dem Babyface, so wurde er vor knapp 20 Jahren dann getauft. Und der ist jetzt auch auf der Trainerbank aktiv. Immer noch ein bisschen Babyface, aber offensichtlich hat er die Mannschaft rumgerissen. Denn bei Cardiff, gut, da kann man gewinnen, aber man kann auch hoch gewinnen, wie die United-Jungs das eben am Wochenende bewiesen haben, mit 5:1. Eine ungewohnte Torflut für United.
Ja, das torreichste Spiel, beziehungsweise die meisten Tore für United seit 2013. Und das war auch kein Zufall. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr die Leistung Solskjaers irgendwie schmälern, aber ich hatte das Gefühl, dass die Hauptsache einfach war, dass nicht Mourinho an der Seitenlinie stand. Und das ist auch gar nicht so die krasse Kritik an Mourinho selbst, sondern die Mannschaft wirkte einfach dermaßen losgelöst von dieser ganzen Negativität der letzten Monate, von dieser Tristesse auf und abseits des Platzes. Und man ging absolut befreit in das Spiel und United zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit ging richtig positiv ins Spiel. Jede Situation war positiv. Bei jeder Situation versuchte man irgendwie etwas nach vorne zu bewirken. Also wirklich dieses Oldschool Manchester United, dieses torhungrige Manchester United. Und man muss wirklich sagen, das haben wir so schon lange nicht mehr erlebt. Und da ist es auch sekundär, dass es nur Cardiff war. Denn man merkte eine komplette Veränderung bezüglich der Einstellung der Mannschaft.
Auch bei Leistungsträgern, die unter Mourinho dann eben doch manchmal einen kleinen Haker hatte. Paul Pogba muss man da wahrscheinlich nennen, der jetzt ja auch mit Mourinho dann auch die Pfeife so ein bisschen in Brand hatte, ja auch als Kapitän abgesetzt wurde. Aber auch der brillierte jetzt No-Look-Pässe. Das sind auch was man bei Mourinho oder unter Mourinho dann von ihm sehr selten gesehen hat.
Richtig. Und ich denke auch, dass Solskjaer hier gar nicht irgendwie groß etwas kompliziert versuchte zu verändern, sondern wenn er clever war, dann ist er einfach nur zur Mannschaft gegangen und hat zu einem Pogba gesagt, du spiel deinen Fußball, hab Spaß am Fußball. Und das sind so die Momente, wenn Pogba wirklich aufblüht, wenn er selbstbewusst wird, wenn er eben seine No-Look-Pässe dann reinbringt. Das kann für viele manchmal frustrierend sein, aber sobald Pogba dieses Selbstbewusstsein ausstrahlt, diese Eleganz ausstrahlt, ist er nun mal am besten. Und das hat man gegen Cardiff gesehen. Die Jungs hatten wieder richtig Freude am Fußballspielen, hatten Spaß dran zu kombinieren, etwas ja, Schöneres zu probieren mit dem Ball am Fuß. Und das ist alles auch die Veränderung von Mourinho zu Solskjaer, der wahrscheinlich einfach gesagt hat, dass man jetzt einfach Spaß am Fußball haben muss. Und das zahlte sich dann wirklich aus. Besonders gut zu erkennen war das beim 3:1. Das war wirklich ein Angriff, den hätten wir unter Mourinho wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren nicht mehr gesehen. Ein toller toll herauskombiniertes Tor, fast schon Tiki-Taka-mäßig mit wenig Ballberührungen. Auch Pogba war da wieder involviert, Martial schließt ab. Und ich denke wirklich, dass wenn es so weitergeht, klar, United wird aufgrund einiger Defizite wahrscheinlich das eine oder andere Spiel verlieren und ein paar Gegentore kassieren. Aber ich denke, in der Offensive werden wir einen ganz großen Unterschied spüren in den nächsten Wochen.
Also mal gucken, das Torverhältnis auf jeden Fall jetzt mal wieder positiv geworden. Dadurch 34-30 plus 4, also für Manchester United bei 29 Punkten stehen sie weiter auf Platz 6 hinter Arsenal. Und zu denen kommen wir gleich, wenn wir die 90-Plus-Awards verteilen. Da geht es auch so ein bisschen um Freude am Fußball nach einer kurzen Pause hier bei 90-Plus und R, der Premier League-Analyse an Heiligabend.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de und jetzt legen wir die 90 Plus Awards hier unter den Tannenbaum bei uns in unserer Premier League Analyse. Chris, wir kommen zunächst zum Windmühlen Award und den kriegt ausgerechnet Mesut Özil. Das musst du ein bisschen erklären.
Ja, da muss ich einen Tick ausholen. Wir haben ja in den letzten Wochen mitbekommen, dass Mesut Özil so ein bisschen auf dem Abstellgleis bei Unai Emery angekommen ist. Fand ein bisschen schwer in die Saison, dann sah es auf einmal wieder gut aus und dann als diese intensiven Partien, wo es sehr körperlich zur Sache ging, wo viel Laufarbeit gefragt war, wo viel Arbeit gegen den Ball gefragt war, also all diese Sachen, die jetzt nicht wirklich die Stärken eines Mesut Özils sind, als das gefordert war, war Özil auf der Bank gegen Bournemouth 90 Minuten, dann stand das intensive Derby gegen Tottenham an und es war schon so aus der Gerüchteküche zu vernehmen, dass da auch Özil wieder nicht in der Startelf stehen würde und dann kam auch noch diese berühmt-berüchtigte Rückenverletzung dazu, will jetzt gar nicht kommentieren, ob diese Verletzung existierte oder nicht, Fakt ist, dass er die nächsten Spiele auch nicht auftrat und dann folgte ein desolater Auftritt gegen Southampton Özils, als er eingewechselt wurde und wirklich sehr lethargisch wirkte. Also auch diese ganzen Klischees, die man ihm immer wieder ankreidete, auch tatsächlich erfüllte. Denn es war wirklich eine furchtbare Körpersprache von ihm. Und jetzt gegen Burnley stand er plötzlich wieder in der Startelf. Paar Tage zuvor im Ligapokal war er aus taktischen Gründen, wie Emery es noch sagte, nicht mal im Kader gegen Tottenham. Und jetzt eben gegen Burnley in der Startelf liegt wahrscheinlich daran, dass Arsenal da ein bisschen mehr Ballkontrolle haben wollte, ein bisschen mehr Kreativität durch den vielen Ballbesitz haben wollte. Und Özil zahlte das dann auch zurück mit guten Leistungen, geniale Momente, zum Beispiel diesen Pre-Assist beim 1-0 durch Aubameyang, als er wirklich mit einem Pass, ein Pass, den nur sehr wenige Menschen spielen können im Weltfußball, vier Leute stehen lässt. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Emerys Versuche, Özil hier diese Tugenden wachzurütteln, irgendwie so ein Kampf gegen Windmühlen ist, denn diese Sachen, dieses Arbeiten gegen den Ball, diese Laufarbeit, diesen Kampf im Fußball, das sind nicht die Stärken eines Mesut Özil und die wirst du niemals in ihm herauskitzeln können. Er ist jetzt 30 Jahre alt, so war Özil noch nie, so wird er nie sein. Und deshalb stellt sich für mich die Frage, erkennt das Emery, langt ihm das, dass Özil einfach nur diese genialen Momente im Spiel hat? Oder erwartet er auch diese Tugenden von ihm? Jedenfalls wird er sie aus ihm niemals herausbekommen.
Und dann ist es natürlich, wenn er zu diesem Schluss kommt, wahrscheinlich, dass dann vielleicht im Winter sogar schon Özil abgegeben wird. Man hat ja immer gehört, eine Ausleihe zum Schleuderpreis beziehungsweise auch ein Verkauf zum Schleuderpreis soll da im Raum stehen. Aber man weiß immer nicht, was an den Gerüchten alles dran ist.
Ja, also ich denke, es steht zur Debatte. Die Frage ist, wie gesagt, einfach nur, was Emery will. Ich denke, er hat erkannt, was Özil einer Mannschaft bringen kann. Ich denke auch, dass er weiß, was für ein technisch hochbegabter Spieler Özil ist. Und ich denke, es geht jetzt nur darum, wollte er durch diese disziplinarischen Aktionen, sage ich jetzt einfach mal, noch mehr aus ihm rausholen, ihn zu einem Spieler machen, den er vielleicht gar nicht ist. Und das Entscheidende wird jetzt sein, was ist sein Schluss daraus? Gibt er auf? Langt ihm das nicht, dass Özil diese Tugenden nicht bringt, die Emery so wichtig sind? Oder gibt er sich damit zufrieden, dass die anderen 10 Akteure diese Tugenden vielleicht etwas mehr beherzigen und Özil wirklich für die Kreativität zuständig ist? Ich kann es wirklich ganz schwer einschätzen. Es wäre irgendwie schade drum, denn gerade bei dem Spiel gegen Burnley hat man gesehen, zu was er in der Lage ist. Und Arsenal tut das auch natürlich gut, diese Kreativität. Da hast du auch einige Spieler, die du in Szene setzen kannst. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß jedenfalls, dass Emery, was immer er auch aus dieser Situation macht, sie selbstbewusst durchsetzen wird. Da ist es ihm egal, wie viele Leute verdienen oder was sie gekostet haben oder wie sie heißen. Er hat einen Plan, den wird er beherzigen. Aber ich bin mal gespannt, ob Özil ein Opfer davon sein wird.
Ihr erfahrt es auf jeden Fall dann bei den Kollegen von 90 Plus auf der Webseite oder hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de. Und jetzt kommen wir zum Schuljungen Award. Und der geht an Everton. Wir hatten vorhin ja schon Uli Hoeneß mit Weihnachten und Ostern. Jetzt haben wir Franz Beckenbauer, Schülerfußball.
Ja, ich will die Leistung der Spurs gar nicht schmälern beim 6:2 über Everton. Das war natürlich eine tolle Offensivleistung von Tottenham. Das sah richtig gut aus, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich über Everton reden, denn in der Verteidigung, das war schon desolat, Abstimmungsprobleme, große Abstände zwischen den Verteidigern, eine unkonstante Verteidigungslinie, dann auch ein überraschend unsicherer Jordan Pickford im Tor. Also Everton verteidigte wirklich, die Mannschaft verteidigte wirklich wie Schuljungen und das muss Everton Sorgen machen, zumal das auch schon die Probleme bei Watford waren, als Marco Silva damals im Amt war. Man sieht die spielerischen Fortschritte bei Everton, keine Frage, aber diese defensiven Probleme, die muss Silva einfach in den Griff bekommen, denn so einfach wie am Sonntag gegen Everton hatte es Tottenham selten zuvor, um zum Torabschluss zu kommen.
6:2, dann auch schon wirklich eine richtig, richtige Hausnummer und das zeigt dann eben auch schon, wo bei Everton dann letztlich die Probleme lagen. Wir kommen dann noch zum letzten Award, zum Favoritenschreck-Award und der geht natürlich an Jamie Vardy, den Stürmer von Leicester, denn wenn der trifft, dann trifft er gegen Favoriten.
Ja, es war man muss wirklich sagen, eine Top-Leistung von Leicester an der Stamford Bridge gegen Chelsea. Toll verteidigt, toll zusammengearbeitet, eine gute Mannschaftsleistung. Aber ohne diesen Favoritenschreck hätte man nicht alle 3 Punkte mitgenommen, keine Frage. Jamie Vardy wurde da toll in Szene gesetzt von Madison, schloss dann eiskalt zum 1:0 ab. Und es war auch sein 13. Tor in den letzten 15 Spielen gegen eine Top-6-Mannschaft. Und deswegen der Favoritenschreck. Und Jamie Vardy wieder der entscheidende Mann. Man hatte ein bisschen Zweifel dran, ob er in diesem neuen Kombinationsfußball von Puel wirklich so aufgehen würde. Ist ja eigentlich so der Konterstürmer. Aber machte ein tolles Spiel und belohnte sich dann auch mit dem 1:0. Und ja, für Chelsea ein Rückschlag, aber für Leicester natürlich riesige 3 Punkte.
Ja, und sowas, so jemanden, so einen Knipser wie Jamie Vardy hätte man bei Chelsea natürlich gerne. Jetzt soll ja möglicherweise Gonzalo Higuain umworben werden, der Mann von AC Milan. Wie siehst du es? Glaubst du dran?
Ich kann es mir gut vorstellen. Also Morata wurde zwar zuletzt wieder ein bisschen besser, vor ein paar Wochen war das jetzt eher, aber man merkte, trotz der Tore ist er nicht wirklich dieser eiskalte Knipser, den Chelsea da vorne braucht, um diesen Sarri-Ball wirklich zur Vollendung zu bringen. Also ich glaube, um ganz oben mitzuspielen, braucht Chelsea auf jeden Fall einen Top-Stürmer und wenn Higuain verfügbar ist, wäre das natürlich jemand, der wahrscheinlich auf Anhieb diese Probleme da beseitigen könnte.
Jetzt könnte man natürlich nur böse sein. Higuain ist ein Knipser, aber kein Favoritenschreck. um alte Vorurteile wieder aufzuwerfen, denn der trifft ja manchmal in den großen Spielen eben nicht. Das ist ja was ihm so ein bisschen anhaftet, obwohl das auch nur bedingt selbstverständlich stimmt. Ja, das waren sie, unsere Awards, 90 Plus Awards zum Premier League Spieltag Nummer 18. Wir gucken noch auf die weiteren Ergebnisse, auf die Spiele, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Bournemouth schlägt Brighton mit 2:0. Newcastle United und Fulham trennen sich 0:0 und West Ham unterliegt Watford mit 0:2 und Huddersfield verliert zu Hause mit 1:3 gegen Southampton. Southampton ja das neue Team von Ralf Hasenhüttl und den hat man mittlerweile in England jetzt richtig, richtig ins Herz geschlossen, zumindest wenn man es mit Southampton hält, denn der scheint da tatsächlich eine Trendwende bei den Saints bewirkt zu haben. Und deshalb singt man jetzt auch schon hohe Lieder auf ihn. Weihnachtslieder, Weihnachtsklassiker. Und wenn ihr in diesem Jahr noch nicht gewampt worden seid, spätestens jetzt werdet ihr es von uns auch in einer etwas abgewandelten Form. Eine ganz kurze Sequenz aus den Feierlichkeiten nach dem Spiel Huddersfield gegen Southampton. Die Fans von Southampton singen für Hasenhüttl. This year to save me from tears, I give it to Hasenhüttl. Wenn ihr es nicht verstanden haben solltet, der WM-Klassiker auf Ralf Hasenhüttl gemünzt. Also jetzt noch einen kleinen Ohrwurm für Weihnachten und wir gucken noch ganz schnell auf die Tabelle. Liverpool 48 Punkte vor Manchester City 44 Punkte. Dritter Tottenham, die rücken auf 42 Punkte und Chelsea ist Vierter mit 37 Punkten. Gleich jetzt mit Arsenal, die stehen aktuell wegen der schlechteren Tordifferenz noch auf Platz 5. United mit 29 Punkten auf Platz 6 und auf den Abstiegsplätzen Burnley, Huddersfield und Fulham. Burnley hat 12 Punkte, Huddersfield und Fulham jeweils 10 Punkte. Cardiff hat sich schon ein bisschen mehr dann absetzen können auf 17 mit 14 Punkten. Das war der 18. Spieltag der Premier League. Es geht ja quasi nahtlos weiter. Am Boxing Day gibt es schon wieder englischen Fußball. Es geht Schlag auf Schlag bis Silvester. Ist noch einiges los und wir werden euch natürlich auch dann auf dem Laufenden halten hier bei uns auf meinsportpodcast.de und die Kollegen von 90 Plus dann auf ihrer Webseite in schriftlicher Form. Premier League hört und lest ihr am besten bei uns. Chris, vielen Dank und frohe Weihnachten genauso wie an euch, liebe Hörer.
Ebenso, danke.
90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.